Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute sprechen wir über ein Thema, das, glaube ich, viele von euch aktuell beschäftigt. Und zwar geht es um die Frage, wo stehen wir eigentlich mit Wasserstoff-LKWs? Hat die Technologie eine Zukunft und wie können wir im Unternehmen eigentlich mal mit Wasserstoff-LKWs experimentieren, um herauszufinden, ob die bei uns in Zukunft eine Rolle spielen können? Und dafür haben wir den perfekten Gast gefunden, Sarah Schiffer. Sarah ist nämlich Gründerin und Geschäftsführerin der größten Wasserstoff-LKW-Flotte in Europa. Ihr Startup Highlane aus Köln bietet ein Pay-per-Use-Modell für H2-Fahrzeuge an, bei dem Unternehmen nur für die Kilometer bezahlen, die sie tatsächlich fahren. Kunden wie Rewe, DB Schenker, DM Drogeriemarkt, Hermes, aber auch Mittelständler nutzen den Service inzwischen, um wichtige Erfahrungen mit Wasserstoffantriebstechnik im Praxisalltag zu gewinnen. Wie das alles funktioniert und mehr, das erfahrt ihr jetzt. Los geht's! Hallo Sarah, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Ja, hi Boris. Ich freue mich total. Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich auch total, denn endlich haben wir mal wieder eine junge Startup-Gründerin bei uns hier am Start. Das ist ja auch selten genug. Dafür hast du schon mal Vorschusslorbeeren. Freue mich sehr, dass du dabei bist.
Dankeschön, ja, freut mich.
Was natürlich gleich auch die erste Frage aufwirft, wie bist du denn zur jungen Startup-Gründerin überhaupt geworden?
Das war vielleicht eine ungewöhnliche Geschichte. Ich habe eigentlich einen IT-Background und die letzten Jahre vor Highlane bei der DVK-Versicherung gearbeitet. Unterschiedlichen Rollen, durfte unter anderem Ausgründungen aus dem Konzern begleiten, war also früh irgendwie schon im Startup-Umfeld ausgesetzt und dann kam eigentlich der Impuls von meinem damaligen Chef, Bernd Senz, Vorstand bei der DVK, der gesagt hat, hier irgendwie Wasserstoff, das könnte was sein, irgendwie wollen sich damit mal beschäftigen und ich habe den Impuls aufgegriffen und habe mich da eingearbeitet und das Thema mir Gedanken gemacht und bin mit dem Vorschlag zur Gründung von Highlane eigentlich zurückgekommen. Ausschlaggebend war da vor allem, dass ich festgestellt habe, ein Großteil der Emissionen kommen eigentlich aus dem Straßengüterverkehr, einem Bereich, wo es noch gar nicht wirklich eine tragfähige Alternative gibt zum Diesel-LKW. Ja, die DVK hat den Vorschlag sehr progressiv aufgegriffen, ist da extrem aktiv mit umgegangen, hat schnell Kapital und Ressourcen bereitgestellt und wir konnten die PS auf die Straße bringen.
Was ja auch schon mal sehr, sehr löblich ist, eine Versicherung, die eigentlich keinen Background in dem Geschäft hat, damit keine Erfahrung hat, sowas auszuprobieren, komplettes Neuland, wie du gerade sagst, also Wasserstoff, LKW und alles das, was ihr vorhabt, über das wir heute sprechen, ist natürlich komplettes Neuland und ist gewagt und erfrischend überraschend, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Total super Move einfach von der DVK zu sagen, wir glauben an das Thema und wir machen das jetzt einfach, also wir probieren das aus. Alle reden irgendwie über das Thema Wasserstoff. In jeder Talkshow, jeder Podiumsdiskussion geht es ums Thema Wasserstoff, aber es gibt wenige, die wirklich valide Erfahrungen vorweisen können und von daher auf jeden Fall ein total mutiger Schritt, das zu machen und da zu sagen, ich gehe in dieses kalkulierbare Risiko ein und wir probieren das jetzt aus.
Ja, das war auch ein bisschen so mein Impulsgeber, warum wir überhaupt hier in diesem Gespräch sind. Ich war kürzlich auf dem Forum Automobillogistik bei Daimler Truck in Wörth am Rhein und da kam natürlich auch das Thema Wasserstoff. Wie weit sind wir denn mit Wasserstoff? Alle reden über Batterietechnik und da sind wir auch relativ weit. Da kommen die Modelle. Was ist mit Wasserstoff? Kommt da noch was? Und dann war in der Tat aber auch die Chefin von Mercedes-Benz Trucks auf der Bühne, die ja, glaube ich, der einzige Hersteller in Deutschland sind, die tatsächlich eine duale Strategie haben. Die sagen ja, momentan arbeiten wir voll auf Elektro, aber wir haben eine duale Strategie. Heißt, in der zweiten Hälfte dieser Dekade sollen dann auch die ersten Wasserstoff-LKWs kommen. Aber vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück, was die ursprüngliche Idee war, was ihr mit Highlane genau startet und ob sich das genau dann so jetzt 2,5 Jahre, nachdem ihr gestartet seid, tatsächlich so bewahrheitet habt. So damals das, was ihr intern besprochen habt oder als dein Chef zu dir kam oder als du auch diese Idee mitentwickelt hast. Wie sah das damals auf dem Reißbrett aus?
Wir haben uns überlegt, okay, wie können wir jetzt rausfinden, trägt die Technologie, ist das eine mögliche Alternative und haben relativ früh festgestellt eigentlich, Transportunternehmen, die haben hohe Anreize, klimaneutrale Technologien einzusetzen. Es gibt irgendwie gesetzliche Anforderungen, viele Verlader fordern klimaneutrale Transporte, also da muss ich eigentlich was tun. Es gibt aber ein paar Hürden, die da im Weg sind.
So kann man es auch ganz vorsichtig formulieren.
Genau, ein paar Hürden sind noch im Weg. Ja. Also eine riesige Hürde ist sicher die hohen Anschaffungskosten für die Fahrzeuge, also ein extremes Finanzierungsrisiko. Dann, was du angesprochen hast, die Technologieunsicherheit. Also ist es jetzt, wird sich Batterie durchsetzen, setzt sich Wasserstoff durch, setzt sich irgendwas ganz anderes durch. Es macht natürlich es nochmal unattraktiver für ein Transportunternehmen, selber Fahrzeuge zu kaufen. Und eine Hürde sicherlich auch noch die fehlende Infrastruktur. Also egal, ob man jetzt auf Batterie guckt oder Wasserstoff, da muss ich noch einiges tun. Und wir haben uns überlegt, mit welchem Modell schaffen wir es, diese Hürden irgendwie aus dem Weg zu räumen oder so weit zu senken wie möglich. Und haben uns überlegt, die Fahrzeuge in einem Pay-per-Use-Modell anzubieten. Also das heißt, wir als Highline kaufen die Fahrzeuge mit dem Kapital der DVK im Rücken und stellen die in einem Mietmodell bereit, in dem unsere Kunden nur für die wirklich gefahrenen Kilometer zahlen. So, und damit nehmen wir schon mal das Finanzierungsrisiko raus, Restwertrisiko raus, weil wir kaufen ja die Fahrzeuge und rechnen dann nur die gefahrenen Kilometer ab. Und wir nehmen zumindest in Teilen auch das Technologierisiko raus, weil wenn ein LKW nicht fährt, dann fallen in dem Moment auch keine Kosten an.
Das heißt mit anderen Worten, ihr nehmt sozusagen euren Kunden das gesamte Risiko ab.
Ja, also zumindest ein Großteil des Risikos, klar.
Ja. Ja. Und das war von vornherein so die Idee und so seid ihr auch in den Start gegangen. Also das, genau, so hat sich bis dahin nicht geändert.
Genau, es hat sich nicht geändert und mit dem Modell sind wir auch jetzt noch unterwegs und machen damit im Moment gute Erfahrungen und glauben, es ist ein pragmatischer Weg, um einzusteigen, um Erfahrungen mit der neuen Technologie zu sammeln und stellen fest, dass da viel rechts und links mit dazugehört, um die LKWs dann auf die Straße zu bringen, von passenden Werkstätten, um die wir uns kümmern, die Fahrzeuge dann auch in die Wartung nehmen und natürlich auch Zugang zu Wasserstoff. Also wie tanke ich das Fahrzeug denn dann eigentlich? Da haben wir schnell festgestellt, es reicht nicht nur, den LKW bereitzustellen, sondern ich muss auch Zugang zu der Infrastruktur bereitstellen und haben Kooperationen mit verschiedenen Wasserstofftankstellenbetreibern aufgestellt. Die wichtigste ist damit Sicherheit die zur H2Mobility, dem größten Wasserstofftankstellenbetreiber. Wir starten alle unsere Fahrzeuge mit einer Tankkarte aus und über die kriegen unsere Kunden dann auch Zugang zum Wasserstoff.
Kommen wir gleich nochmal drauf zurück, aber nochmal einen Schritt zurück. Also ihr seid alleine finanziert durch DEVK, das haben wir gerade gesagt, es gibt keine weiteren Investoren, aber gab es zumindest von Seiten der Regierung staatliche Förderung bei der Anschaffung dieser Fahrzeuge beispielsweise oder muss da die DEVK auch voll in Vorkasse treten bei diesen tollen Fahrzeugen?
Wir haben uns relativ früh auf Förderung beworben. Die Förderanträge wurden auch in vollem Umfang bewilligt. Das waren die beiden KSNI-Fördercalls, die es bisher gab. Das sind 80% der Differenzkosten zwischen Wasserstoff- und Diesel-LKW, die da gefördert werden. Und die wurden für alle Fahrzeuge in unserer Flotte. Im ersten Schritt waren das 44, im zweiten Schritt 78 LKWs voll bewilligt. Und diese Förderung geben wir über die Mietrate komplett an unsere Kunden weiter. Das heißt, wir behalten nichts ein. Die Förderung dient komplett dafür, die Mietrate zu reduzieren. Das heißt, unsere Mieter müssen sich nicht um das Fördermanagement kümmern und müssen vor allem dafür nicht in Vorleistung gehen. Also es Förderprogramm funktioniert ja so, ich muss komplett Fahrzeuge erstmal kaufen, zahlen, reiche quasi den Zahlungsbeleg ein und bekomme dann nachträglich, es kann bis zu mehrere Jahre verzögert passieren, das Geld zurück. Und das übernehmen wir quasi. Mietrate ist aber von Beginn an, von Tag 1 schon reduziert.
Das klingt so ein bisschen too good to be true. Also wenn ich jetzt ein Spediteur bin oder jemand, der mit dem Gedanken spielt oder auch Handelsunternehmen beispielsweise oder ein Hersteller, der mit dem Gedanken spielt, diese Technologie auszuprobieren. Was steht da? Das klingt irgendwie alles too good to be true. Lass uns mal aus Sicht des Kunden das nochmal einmal durchspielen. Also ich kann mir vorstellen, du hast jetzt gerade gesagt, erst 44, dann nochmal 78, also ein bisschen über 100 Fahrzeuge habt ihr jetzt da im Programm. Die Nachfrage ist doch wahrscheinlich noch wesentlich größer. Stehen die Leute nicht Schlange, um sowas mal zu testen, gerade wenn mir das komplette Risiko abgenommen wird und das sogar noch von den Kosten her attraktiv ist?
Ja, also im Moment tatsächlich ist die Nachfrage so hoch, dass wir nicht alle Anfragen bedienen können. Also gerade nach Sattelzugmaschinen ist die Nachfrage extrem hoch und da haben wir einfach nicht ausreichend Produkte, um die Nachfrage bedienen zu können. Wir haben ein breites Portfolio an Kunden, riesige Giganten dabei wie DB Schenker, Hermes, Rewe, Lidl, die mit den Fahrzeugen unterwegs sind, aber auch kleinere Unternehmen aus dem Mittelstand, für die so ein Mietmodell natürlich nochmal wichtiger ist, weil diese Unternehmen sich heute sonst vielleicht noch keinen Wasserstoff-LKW leisten könnten. Aber sprichst du schon eine Hürde an, die wir auf jeden Fall haben oder sehen, das ist die Verfügbarkeit von Fahrzeugen. Das ist ja gerade selber gesagt, ein OEM hast du ja genannt, der noch eine duale Strategie fährt, aber im Moment an Fahrzeuge ranzukommen, ist wirklich eine Challenge und vor allem perspektivisch an Fahrzeuge ranzukommen, die auch ohne Förderung attraktiv sind im Einsatz.
Gib mal so einen kleinen Überblick über die Landschaft der Fahrzeuge, die aktuell verfügbar sind.
Ja, also wir können ja einfach mal unsere Flotte durchgehen und die Fahrzeuge, die wir haben, das sind im Moment überwiegend LKWs von Hyundai, Motorwagen, die aufgebaut werden, ganz klassisch mit einem Trockenkoffer, einem Kühlkoffer, mit einer Wechselbrücke, die dann auch im Anhängerbetrieb in den Einsatz gehen können. Das ist mit Sicherheit der Hersteller, der am serienreifsten Fahrzeuge anbieten kann und wirklich in großer Stückzahl, großer Menge. Dann haben wir Quantron als deutschen Hersteller, der Fahrzeuge umrüstet. Also ist kein klassischer OEM in dem Sinne, sondern bezieht Dieselfahrzeuge von unterschiedlichen Herstellern und rüstet die dann auf Wasserstoffantrieb um.
Okay.
So, und dann haben wir Fahrzeuge von Iveco im Zulauf. Fahrzeuge werden in Ulm produziert und das sind dann auch Sattelzugmaschinen, mit denen wir bald dann die Kunden bedienen können, die auf Sattelzugmaschinen warten.
Ja, und nur mal so eine Idee zu bekommen, was sind da typischerweise so Pi mal Daumen die Listenpreise für diese Fahrzeuge von Hyundai beispielsweise, wenn ich jetzt direkt so ein Fahrzeug kaufen würde, was muss ich da für hinlegen?
Ja, eine gute halbe Million.
Eine gute halbe Million. Und das verhält sich zu einem vergleichbaren Dieselfahrzeug in etwa wie?
Ja, das ist so das Vierfache.
Ja.
Vier
ja.
bis fünffache von einem Diesel-LKW. Also da ist ein großes Gap, das wir im Moment dank der Förderung abfedern können. Aber um da wirklich in einen Hochlauf zu kommen, müssen die Preise signifikant nach unten gehen.
Ja, und dann nochmal dieses Mietmodell. Kannst du da vielleicht auch nur exemplarisch so ein paar Hausnummern, was ich dafür bezahlen muss? Wie sehen diese Verträge aus und dieses Pay-Per-Use-Modell, um das ein bisschen greifbarer zu machen, was das für euren Endkunden, also ein DB Schenker oder ein Rewe beispielsweise heißt?
Es hängt natürlich immer ein bisschen am Fahrzeugmodell und hängt vor allem daran, wie lange geht der Mietvertrag, wie viel wird gefahren. Also unser Modell funktioniert so, wir starten ab einer Mindestmietdauer von 24 Monaten und einer Mindestlaufleistung von 80.000 Kilometern im Jahr. Es hat den Hintergrund, dass wir sicherstellen wollen, dass das Fahrzeug jetzt nicht irgendwo einfach nur auf dem Hof steht, sondern auch wirklich gefahren wird und da Kilometer draufkommen. Und das ist auch eine Komponente, die für die Förderung relevant ist, weil Förderung wird ja vergeben nach CO2-Einsparung quasi pro gefördertem Euro. Das heißt, da müssen auch Kilometer draufkommen auf die Fahrzeuge. Und dann abhängig, wie viele Kilometer werden gefahren, wie lang ist der Mietvertrag, liegt der Preis so um den 1 Euro pro Kilometer. Ich glaube, man muss schon sagen, trotz der Förderung sind die Fahrzeuge in der Miete im Moment noch teurer als ein Diesel-LKW. Ich glaube, das muss man schon so ganz klar dazu sagen.
Ja.
Aber die Frage ist auch, was ist der richtige Vergleichswert? Also Dieseltechnologie, das ist eine Technologie, die seit vielen Jahren im Markt etabliert ist, die zig Iterationen an Optimierung durchlaufen ist und ein absolutes Serienprodukt. Und die Frage ist, kann ich eine komplett neue Technologie, wo jetzt wirklich die allerersten Fahrzeuge in den Markt kommen, kann ich die von Tag 1 eigentlich mit so einer etablierten Technologie gleichsetzen? Und also aus unserer Sicht am Anfang ist es noch nicht möglich, da zu sagen, okay, das ist jetzt von Anfang an irgendwie eine Kostenparität. Und ein anderer Aspekt ist vielleicht noch, dass in einem Pay-per-Use-Modell wir einen Großteil des Risikos bei uns haben. Also das heißt, das ist auch kein 1-zu-1-Vergleich eigentlich zu einem Leasing-Angebot, wo egal was mit dem Fahrzeug ist, die Leasingrate, die läuft weiter. Das Risiko ist bei unserem Modell raus, es liegt bei uns. Das muss man, glaube ich, auch noch immer mit auf dem Schirm haben.
Nochmal, dass ich das richtig verstehe. Du sagst es eben, 1 Euro Pi mal Daumen pro Kilometer. Und das ist dann aber nur die Pay-per-Use-Pauschale sozusagen. Und da kommt noch der Treibstoff auch noch dazu, ne?
Und genau, da kommt der Treibstoff noch dazu. Genau, der,
wenn du sagst Minimum 80.000 Kilometer pro Jahr, dann bezahle ich erstmal 80.000 pro Jahr für diesen LKW einfach als Pay-per-Use-Modell. Das ist ja das Minimum, was ich bezahlen muss. Kann auch höher
genau,
sein, je nachdem.
Ja, genau. Ja, das ist genau richtig. Inklusive Versicherung, Service, Wartung. Wir machen bei Übergabe der Fahrzeuge eine Fahrerschulung, klären den Fahrern das Fahrzeug, machen eine Probebetankung. Die Dekra ist jedes Mal mit dabei, gibt nochmal eine Einführung auch in die Wasserstofftechnologie. Festgestellt, das ist ganz hilfreich, weil viele Fahrer doch nochmal eine Rückfrage haben. Irgendwie, ja, ist jetzt Wasserstoff, was muss ich denn da berücksichtigen? Und dann haben wir festgestellt, es ist wirklich hilfreich, die Dekra, also sag ich mal, neutrale Partei dabei zu haben, die nochmal aufklärt und einfach erklärt, wie die Technologie funktioniert und auch nochmal sicherstellt, es ist wirklich eine sichere Technologie, die ist geprüft und da passiert nichts.
Ja, lass uns gleich nochmal darauf zurückkommen, auf diese Fahrzeuge im Alltag, aber nochmal vielleicht einen Schritt zurück zu der Kostenfrage, die mir keine Ruhe lässt, weil ich will so ein Gefühl dafür kriegen, ob dieses initiale Gefühl sich bestätigt, was ich hatte, dass es ein No-Brainer wäre. Die Kosten sind natürlich jetzt hier, selbst wenn es so stark gefördert wird, nicht zu unterschätzen. Ne? Also diese 80.000 mindestens für die Pauschale, klar, da ist alles drin, aber dann kommen natürlich zusätzlich noch die Kosten für den Wasserstoff dazu. Wo liegt der denn momentan? Wie viel muss ich da noch zusätzlich einplanen, Pi mal Daumen, für den Treibstoff, den ich da tanken muss?
Der Wasserstoffpreis an deutschen Tankstellen liegt ungefähr zwischen 9 bis 12 Euro das Kilogramm im Moment. Die Fahrzeuge haben einen Verbrauch von 8 Kilogramm pro 100 Kilometer und das ist schon jetzt, sage ich mal, sehr konservativ, eher pessimistisch. Der Durchschnittswert bei uns in der Flotte im Moment liegt zwischen 5 und 6 Kilogramm, also was extrem niedrig ist. Das muss man aber sagen, das ist natürlich ein Echtwert aus der Praxis. Da sind die Fahrzeuge nicht immer unter Volllast unterwegs. Deshalb gehen wir mal pessimistisch von 8 Kilogramm aus. Das heißt, ich lande dann nochmal bei ungefähr 80 Cent pro Kilometer. Im, sag ich mal, pessimistischen Case. Dafür sind die Fahrzeuge aber komplett mautbefreit. Das muss ich natürlich auf dem Schirm haben. So, und dann bin ich in den Betriebskosten wieder, was den Treibstoff angeht, wenn ich das mit der Maut verrechne, nicht weit weg vom Diesel.
Wie ist das eigentlich mit der Mautbefreiung? Die gilt aber nur für ein paar Jahre. Das wurde irgendwie limitiert. Das ist nur bis 2025 oder so.
Genau. Diese Mautbefreiung. Und ab dann aber immer noch zu 75%.
Okay, ja. Okay. Ja. Ja, mega spannend. Ja, ich, dann berichte mal wirklich aus der Praxis tatsächlich. Die Erfahrung, die Unternehmen mit diesen Fahrzeugen gemacht haben. Sarah, du hast eben erwähnt, dass ihr noch die Dekra damit zwischensitzen habt und irgendwie Fahrertrainings. Stellt sich für mich die Frage, ist das wirklich so anders aus der Sicht eines Nutzers, aus der Sicht eines Fahrers? Ist die tägliche Nutzung eines Wasserstoff-LKWs wirklich so anders als die eines Diesel-LKWs?
Ja, mit der Annahme sind wir ehrlich gesagt gestartet. Wir wussten nicht, was da für Fragen auf uns zukommen und was da so die Bedenken der Fahrer sind und dachten, gut, wir wollen auf alles vorbereitet sein. Wir holen uns da einen Experten mit an Bord und vor allem eine neutrale Instanz, die nicht wir sozusagen als Anbieter sind, sondern neutrale Partei, die quasi mit einer ganz anderen Authentizität da was zur Technologie sagen kann. Und die Dekra macht seitdem die Trainings aller Fahrer unserer Kunden dann bei der Übergabe. Und meistens ist es so, dass am Anfang ist so ein bisschen Neugier, aber auch so ein bisschen Skepsis dabei, irgendwie komplett neue Technologie. Dann ja auch mit Hyundai ein völlig neuer Hersteller aus dem koreanischen Markt, der als LKW-Hersteller in Deutschland eigentlich noch gar nicht aktiv gewesen ist bisher. Da ist am Anfang schon immer so ein bisschen, ja, mal gucken, wie das so läuft. Aha. Und tatsächlich ist es dann aber meistens so, wenn die ersten paar Fahrten mal gemacht sind, dann sind die Berührungsängste weg. Also es ist fast eher das Gegenteil. Die Fahrzeuge sind extrem leise, extrem angenehmes Fahrgefühl, gute Beschleunigung und fallen vor allem im Straßenverkehr einfach positiv auf. Wir fahren dann meistens zu einer Testbetankung, gehen einmal den Betankungsvorgang durch und dann ist spätestens der erste Moment, wo wir dann irgendwann an der Tankstelle schon mal vorbeifährt, anhält, Fragen zum Fahrzeug stellt und was ist das denn und was tanken Sie denn da, wie funktioniert das denn und das ist natürlich auch für die Fahrer cool und wertschätzend und eine spannende Erfahrung zu sagen, ja, ich bin jetzt hier mit dem ersten Wasserstoff-LKW unterwegs und wir haben einen Kunden, der wirbt ganz aktiv damit neue Fahrer an. Also der nutzt das für die Stellenausschreibung, Fahrer anzuwerben und macht damit gute Erfahrungen. Also der erste Moment ist immer so ein bisschen kritisch und ein bisschen skeptisch, aber dann nach den ersten paar Fahrten sind die Berührungsängste weg und es schwenkt eher in so eine positive Stimmung um.
Ja, und wenn du so über euren Kundenstamm da schaust, wie werden die Fahrzeuge typischerweise genutzt? Gibt es da so bestimmte Muster, die du erkennst, auf welchen Fahrten? Wie werden die eingesetzt typischerweise?
Ja, das ist überraschend für uns gewesen, ehrlich gesagt, weil wir immer so die Annahme und das Verständnis hatten, was man auch so im Markt hört, Wasserstoff ist für die Langstrecke und die schweren Fahrzeuge und so E ist dann eher so für Verteilerverkehr und Kurzstrecke. Und wir haben viele Kunden, die fahren jetzt deutschlandweit mit den Fahrzeugen, wirklich auch Langstrecke, aber wir haben auch ganz viele Kunden, die die LKWs bewusst im Verteilerverkehr einsetzen und auch bei leichteren Gewichten. Und das hat, wenn wir uns die Use Cases angucken, ganz unterschiedliche Gründe. Ein Grund ist zum Beispiel die Nutzlast, die ja gerade bei leichteren Fahrzeugen und im Transportbereich eine extreme Rolle spielt und die ist bei den Fahrzeugen eben nicht eingeschränkt. Das heißt, dadurch, dass die Brennstoffzelle wesentlich leichter ist als im Verhältnis eine Batterie, habe ich die volle Nutzlast zur Verfügung bei den Fahrzeugen, was gerade ja bei kleineren Transportern auch ein Thema ist. Ein anderer Aspekt ist, dass die Fahrzeuge im Dreischichtbetrieb eingesetzt werden können, weil die Betankungszeit eben nur bei einer Viertelstunde liegt. Das heißt, ich kann problemlos das Fahrzeug drei Schichten lang einsetzen und da haben wir auch viele Kunden, die das im Verteilerverkehr regional machen. Und ein Punkt, der glaube ich ganz wichtig ist, ist, dass der Netzanschluss bei vielen unserer Kunden nicht ausreicht, um wirklich größere Mengen an Fahrzeugen batterieelektrisch zu betreiben. Und die Hürde habe ich bei Wasserstoff eben nicht. Also das heißt, wir haben Kunden, die haben dann 300 Fahrzeuge an einem Standort, fahren alle nur Verteilerverkehr, wo es grundsätzlich ein Case wäre, der batterieelektrisch abzudecken wäre. Sobald die aber über irgendwie 5 oder 10 Fahrzeuge hinausgehen, ist der Netzanschluss nicht mehr ausreichend, um die beladen zu können.
Das ist der Klassiker.
Deshalb haben wir einige, deshalb haben wir einige Kunden, wo quasi das Fahrzeug, sag ich mal, auch ein batterieelektrisches Fahrzeug sein könnte, aber die Infrastruktur nicht da ist, um das zu machen und dann deshalb auf Wasserstoff setzen.
Ja, das heißt, diese Use Cases oder diesen Vergleich, den du gerade angestellt hast, ist der Vergleich zu batterieelektrisch betriebenen LKWs. Das war jetzt kein Vergleich zu Diesel, der in vielen Belangen natürlich noch überlegen ist, muss man auch so sehen.
Ja, da hast du völlig recht. Also mit Sicherheit noch nicht alles perfekt, gar keine Frage. da ist noch viel zu tun, aber das sind eben Punkte, die auch quasi im Kurzstreckeneinsatz und bei leichteren Fahrzeugen dann für Wasserstoff sprechen, was uns überrascht hat. Unabhängig jetzt von diesem typischen Case, den man erwartet, dass auf der Langstrecke dann Wasserstoff zum Einsatz kommt.
Die meisten sagen ja, dass sich Wasserstoff langfristig wirklich nur durchsetzen kann in den langen Strecken, schwere Güter, lange Strecken und dann vor allem auch da, wo die Ladeinfrastruktur für Elektroladen an den Autobahnen beispielsweise nicht im genügenden Maße zur Verfügung steht. Glaubst du an diese Theorie, dass wirklich dann letztlich nur eine Nische entsteht für Wasserstoff für den Anwendungsbereich oder auch auf lange Sicht in anderen Verkehren, wie du sie gerade beschrieben hast, die du zum Teil jetzt ja auch schon siehst?
Also aus unserer Sicht ist für die Etablierung der einen oder anderen Technologie mindestens genauso wichtig wie die Entwicklung der Fahrzeuge, vor allem die Entwicklung der Infrastruktur.
Ja.
Und da sehen wir im Moment eigentlich die größte Hürde oder die größte Baustelle bei der Etablierung von batterieelektrischen Fahrzeugen, weil mit Sicherheit wird es da auch Technologiesprünge geben und größere Reichweiten werden möglich werden. Aber dann haben wir immer noch nicht das Problem gelöst, das Netz so auszubauen, dass auch der komplette schwere Straßengüterverkehr batterieelektrisch betrieben werden kann. Deshalb sehen wir auch perspektivisch in der Kurzstrecke im Verteilerverkehr einen Use Case für Wasserstoff, nicht nur in der Langstrecke.
Mhm. Ja, lass noch mal ein bisschen über das Thema Tankstelleninfrastruktur sprechen. Da hatte ich kürzlich mal mit einem Kollegen von H2 Mobility gesprochen. Das ist ja der Anbieter von Wasserstofftankstellen, den du vorhin schon erwähnt hast. Beschreib mal ganz kurz, wie die Landschaft momentan aussieht. Ist wahrscheinlich noch in den Anfängen. Ich glaube, es gibt Pi mal Daumen 20 Tankstellen in ganz Deutschland. Muss definitiv erweitert werden, wenn wir flächendeckend mit Wasserstoff-LKWs unterwegs sein wollen. Gib mal einen kurzen Überblick, wie momentan so der Status bei der Infrastruktur aussieht.
Ja, stehen wir mit Sicherheit noch am Anfang. Es gibt jetzt im Moment 30 LKW-fähige Wasserstofftankstellen in Deutschland.
30, okay.
Es wird sich noch in diesem Jahr allerdings verdoppeln auf ungefähr 60 Tankstellen. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, trotzdem auf dem Schirm zu haben, ist, dass wir in Deutschland damit zu den Vorreitern gehören. Also wir haben in Deutschland das mit Abstand dichteste Tankstellennetzwerk in ganz Europa, wenn nicht sogar weltweit. Und damit haben wir hier hervorragende Voraussetzungen, um mit Wasserstoff in der Mobilität anzufangen. Und ich glaube, das vergessen wir ganz häufig, dass wir wirklich dann eine gute Ausgangssituation haben. Und wir sind mit einem unserer Fahrzeuge zum Beispiel schon von Hamburg bis nach Genf gefahren. Und es ist jetzt schon problemlos möglich. Also natürlich ist da noch einiges zu tun. Und es ist mit Sicherheit noch lange nicht perfekt. Aber es funktioniert heute schon. Und ich kann mich heute schon frei durch große Teile Europas mit Wasserstoff bewegen.
Ja, was sind da so die größten Herausforderungen? Das ist jetzt nicht deine Aufgabe, diese Infrastruktur auszubauen. Aber vielleicht weißt du ganz gut Bescheid, wo da das Problem liegt. Also bei Ladeinfrastruktur, Elektro liegt es auf der Hand. Es ist vielen Leuten bekannt. Aber vielleicht sind die Herausforderungen, die entstehen bei so einem Wasserstoff-Tankstellennetzwerk, nicht allen Leuten klar. Was sind so die größten Probleme dort? Warum es nicht schneller gehen könnte oder noch nicht schneller gegangen ist?
Ja, eine Diskussion, die da ja immer wieder aufgeführt wird, ist dieses Henne-Ei-Problem. Also gibt noch nicht so viele Fahrzeuge, wieso soll ich denn eine Tankstelle bauen? Gibt noch nicht so viele Tankstellen, warum soll ich da ein Fahrzeug in den Einsatz bringen?
Ja.
Wir arbeiten dran, das zu durchbrechen. Und ein Schlüssel dazu ist es vor allem, LKWs mit Wasserstoffantrieb auf die Straße zu bringen. Wir sind in Deutschland ja ganz lange die Strategie gefahren, wir bauen Wasserstofftankstellennetzwerk für PKWs auf. Die PKWs nehmen aber wesentlich weniger Wasserstoff ab als LKWs. Also, um es mal zu veranschaulichen, mit den ersten 42 Fahrzeugen bei uns in der Flotte verdoppeln wir den Absatz an Wasserstoff an deutschen Tankstellen. Also damit ist es viel einfacher, Wasserstofftankstellen wirtschaftlich zu machen. Und dadurch, dass wir vor allem jetzt die Bedarfe verschiedener Kunden bündeln können in unserer Flotte, macht es das auch einfacher, zusätzliche Standorte dann zu erschließen. Und da sind wir jetzt sehr zuversichtlich, dass da weitere Tankstellen dazukommen. Und die sind ja auch, wie gesagt, in Planung, 30 weitere alleine dieses Jahr. Und dann sind wir mit 60 Wasserstofftankstellen schon ganz gut aufgestellt. Zusätzlich gibt es ja die A4-Richtlinie der EU, die sogar vorgibt, alle 150 Kilometer muss eine Wasserstofftankstelle verfügbar sein. Und damit ist dann ja der Weg schon aufgezeigt zu einem flächendeckenden Netz. Und ein anderer Vorteil, den wir noch in Deutschland haben, ist, dass wir das Gaspipeline-Netz nutzen können, um auch dann Wasserstoff wirklich zu den Tankstellen zu bringen.
Ja, momentan ist es alles grauer Wasserstoff, der da verwendet wird, also aus Erdgas hergestellter Wasserstoff. Auf lange Sicht soll das ein grüner Wasserstoff werden. Gib mal ganz kurz so den Einblick, was wird da heute getankt?
Heute wird eine Mischung getankt, Mischung aus grünem und grauem Wasserstoff.
Okay.
Ein großer Teil ist noch grau. Es kommen aber Stück für Stück immer mehr grüne Quellen dazu und dafür gibt es auch einen Anreiz, dass es immer mehr grüne Quellen sind, weil ab Mitte, Ende des Jahres es ja möglich ist, Treibhausgasemissionen zu handeln, die dann Anreize setzen, auch grünen Wasserstoff in den Verkehr zu bringen und die dann vor allem grünen Wasserstoff auch voraussichtlich günstiger machen als grauen Wasserstoff.
Ja, wenn wir nochmal ein paar so Erfahrungsberichte interessieren von den Kunden, die ja wahrscheinlich häufig zu euch zurückgespielt werden. Das ist ja anders als beim normalen Leasingunternehmen, wo keinen interessiert, was mit den Fahrzeugen passiert oder was die Erfahrungen sind, sondern es steht da einfach im engen Austausch. Das ist ja auch Sinn der Sache, dass ihr sozusagen gemeinsam lernt. Was sind so ein paar Key Learnings, die ihr mitgenommen habt? Ein paar Dinge, die vielleicht die Hörer überraschen. Positive und negative. Würde ich ganz gerne hören, wenn du welche hast.
Positiv ist wirklich erstmal festzuhalten, wir haben kaum antriebstechnologie-spezifische Standtage. Also die Fahrzeuge stehen kaum wegen irgendwelchen Dingen, die wirklich mit dem Wasserstoffantrieb zu tun haben. Also klar haben die Fahrzeuge genau wie alle anderen, weiß nicht, dann funktioniert ein Blinker nicht, dann funktioniert der Scheibenwischer nicht, dann ist die Sitzheizung kaputt. Das haben die Fahrzeuge so wie alle anderen Fahrzeuge auch, aber wir haben kaum den Case, das Fahrzeug steht jetzt, weil irgendwas ist mit der Brennstoffzelle oder so. Also das hat
ja
eigentlich...
Na gut, das sind auch alles nagelneue Fahrzeuge. Das wäre ja auch alles andere als gut, wenn das in der Tat der Fall wäre. Aber es ist eine neue Technologie.
Ja, aber ich meine, kann man sich ja schon mal fragen. Irgendwie neue Technologie, ja. Wer weiß, wie das so läuft. Aber also die Fahrzeuge, die im Betrieb sind, laufen stabil. Mhm. Meistens ist es so, dass die ersten Wochen, klar, da ist das irgendwie ungewohnt und neu. Ich muss an eine Wasserstofftankstelle fahren. Das ist... Es sind schon andere Abläufe irgendwie, aber das hat sich meistens nach den ersten paar Tagen eingependelt und dann ist das kein Thema mehr. Also die Fahrzeuge sind dann im Fuhrpark normal eingeflottet, wie Dieselfahrzeuge auch.
Reichweite, das hattest du, glaube ich, vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, Reichweite ist überraschend gut im täglichen Gebrauch.
Ja, die Reichweite der Fahrzeuge, die ist jetzt in der Praxis liegt die bei ungefähr 450 Kilometern. Die entspricht also der Herstellerangabe. Klar, je nachdem, wie es beladen ist, kann es auch mal über die 450 Kilometer hinausgehen. Aber das ist, was sich in der Praxis jetzt wirklich so bestätigt hat. Landet man klar noch nicht bei den Werten, die man vom Diesel kennt. Aber ich glaube, das ist wichtig, nochmal festzuhalten. In 15 Minuten sind die LKWs auch wieder voll betankt und ich habe die vollen 450 Kilometer Reichweite. Mhm. Deshalb führen wir eigentlich mit unseren Kunden kaum Diskussionen bei der Reichweite der Fahrzeuge. Was vielleicht noch spannend ist, wir haben ja jetzt auch die kalten Wintermonate durchgemacht und die Temperatur hat sich da kaum auf die Reichweite der Fahrzeuge ausgewirkt. Also sie war minimal reduziert, wenn wir uns jetzt so unsere Analyse mal angucken aus den Wintermonaten, aber bei Weitem nicht so, wie man das bei elektrischen LKWs so aus der Praxis hört oder vielleicht auch von seinem PKW kennt. Also da waren wir positiv überrascht. Da hätten wir gedacht, das hat vielleicht noch eine stärkere Auswirkung, aber das war nicht so. Das war ein positives Learning.
Ja, gibt es ein paar Dinge, die negativ aufgefallen sind? Irgendwelche Dinge, die ihr so nicht vorhergesehen hattet? Irgendwas, was zurückgespielt wurde von Kunden, die unzufrieden waren mit was auch immer?
Ja, also was tatsächlich noch ungewohnt ist, ist ein anderes Tankstellennetz, auf das man sich auf einmal einlässt. Also man kann nicht normal, wie man das kennt, an jede Dieseltankstelle fahren, sondern man muss da schon seine Routen vorausplanen. Also wir haben ja gerade gesagt, 30 Tankstellen.
Ja.
Klar, das ist jetzt nicht so viel. Da kann ich nicht einfach drauf losfahren und dann gucken irgendwie, wo ist denn die nächste Tankstelle, sondern muss das schon vorher planen. Und das ist eine Umstellung. Das ist ungewohnt und das ist vor allem in den ersten Wochen, wenn das noch nicht so eingespielt sind, wenn die Fahrer vielleicht auch mal wechseln der Fahrzeuge, dann ist das auf jeden Fall eine Hürde. Und es gibt in Deutschland Tankstellen mit 700 Bar Druck und 350 Bar Druck. 700 Bar ist meistens für die PKWs. Die LKWs, die werden mit 350 Bar betankt. Dann haben wir schon manchmal so in der ersten Woche, Fahrzeug ist gerade beim Kunden und sind so die ersten Tage im Betrieb, wo dann Fahrer bei uns anrufen, ah, ich stehe hier gerade jetzt an der 700 Bar Tankstelle, ich kann hier gar nicht tanken, was mache ich denn jetzt? So, das ist schon auf jeden Fall was man erstmal, was sich einspielen muss und was sicher eine Umstellung ist. Ja.
Also bei der Routenplanung auf jeden Fall eine Sache, ja.
Ja, ist auf jeden Fall eine Sache, ja.
Und das muss entsprechend dann auch geupdatet werden, wenn du sagst, innerhalb kürzester Zeit verdoppelt sich dieses Tankstellennetz, dann müsste dieser Painpoint zumindest ein bisschen weniger werden, aber auch das muss wahrscheinlich berücksichtigt werden. Bei der Routenplanung, wenn plötzlich neue Tankstellen auftauchen.
Ja, H2Mobility hat da eine hilfreiche Webseite, da werden alle Tankstellen angezeigt und es werden auch die angezeigt, die in den nächsten Wochen und Monaten dazukommen. Also das heißt, da hat man wirklich auf einen Blick eine Übersicht nicht nur von den H2Mobility betriebenen Tankstellen, sondern wirklich von allen Wasserstofftankstellen deutschlandweit und kann da ganz gut sehen, wenn man mit dem Gedanken spielt, Wasserstoff-Lkw einzusetzen, ist denn in meiner Region, wo ist denn da die nächste Betankungsmöglichkeit? Das ist auf jeden Fall hilfreich. Ist dann auch in der Praxis hilfreich, wenn man neue Routen plant.
Ja. Wenn du jetzt mal ein bisschen den Blick nach vorne wirfst, was sind denn so die unmittelbaren Ziele für die nächsten Jahre? Ich hoffe, es kommen noch einige gute neue Modelle auf den Markt, die ihr in eure Flotte mit aufnehmen könnt, aber es gibt sicherlich weitere Ziele, die ihr habt, wie ihr das Ganze in den kommenden Jahren ausbauen wollt.
Ja, also wir haben jetzt mit 122 Fahrzeugen tatsächlich die größte Wasserstoff-Lkw-Flotte in Europa.
Das ist alleine schon bemerkenswert, ne? Toll, dass ihr den Titel habt, aber die Tatsache, dass ihr mit 122 Fahrzeugen der größte Betreiber seid, das ist natürlich,
gibt zu denken. Ja, genau. Es ist positiv und beängstigend zugleich. Und wir werden natürlich alles dran setzen, dass wir die Position aufrechterhalten können. Und unser Ziel ist, die Flotte kontinuierlich weiter auszubauen und möglichst kurzfristig auf eine vierstellige Anzahl an Fahrzeugen dazu kommen und, sag ich mal, signifikant dann auch Fahrzeuge in den Markt zu bringen.
Und die Kunden stehen nach wie vor Schlange. Das ist eine große Wartezeit für Kunden, die jetzt neu das Pay-per-Use-Modell ausprobieren wollen. Wie lange muss ich heutzutage warten? Wenn ich jetzt heute bei dir anklinge und sage, wann können wir loslegen? Was ist die Antwort?
Motorwagen können wir kurzfristig bereitstellen. Wir haben weitere Fahrzeuge ja im Zulauf. Die kommen in den nächsten Wochen bei uns an. Da sind wir lieferfähig. Sattelzugmaschinen voraussichtlich innerhalb des nächsten Jahres.
Was sind die coolsten Modelle, die schon angekündigt sind, auf die du jetzt wartest, wo du es nicht abwarten kannst, dass sie bei euch in die Flotte reinkommen? Gibt es ein paar Modelle oder ein paar Hersteller, die man auf der Uhr haben müsste?
Iveco-Sattelzugmaschinen, ganz klar, da fiebert das ganze Team drauf hin, fiebern unsere Kunden drauf hin, dass wir die an den Start bringen können und Großteil auch der Kunden auf der Warteliste bedienen können. Was aber für uns auch ein riesiger Erfolg ist, dass wir Mitte des Jahres große Wechselbrückenfahrzeuge von Hyundai anbieten können. Wir sind ja schon seit längerem mit Kofferfahrzeugen von Hyundai unterwegs, haben die ersten kleineren Wechselbrücken ausgeliefert und kriegen jetzt Mitte des Jahres große Wechselbrücken und können damit dann auch nochmal ein neues Kundensegment erschließen. Und da haben wir lange drauf hingefiebert und lange drauf hingearbeitet, weil das ein Modell ist, das im asiatischen Markt nicht bekannt ist, was typisch für Europa oder Deutschland ist. Und da war viel Zusammenarbeit auch mit unterschiedlichen Partnern nötig, um das abbilden zu können. Und da, ja, freuen wir uns drauf, wenn die LKWs dann bald da sind.
Ja, Sarah, du hattest am Anfang erwähnt, dass zu Anfangszeiten gab es starke Förderung. Die Anschaffung der Fahrzeuge wurde stark gefördert. Da hat sich ja in letzter Zeit auch einiges getan, was natürlich den Markt ein bisschen frustriert. Da ist viel an Förderung weggefallen. Wie wirkt sich das jetzt auf den Markt momentan aus und auch auf eure Zukunft? Wie trägt sich das in Zukunft ohne starke staatliche Förderung bei der Anschaffung der Fahrzeuge?
Ja, da sprichst du auf jeden Fall einen wichtigen und richtigen Punkt an. Zuerst, um das nochmal klarzustellen, alle Fahrzeuge bei uns in der Flotte sind zu 80% gefördert und die Förderung bleibt auch für unsere Kunden weiter bestehen. Die geben wir über die komplette Laufzeit, über die Miete weiter. Das heißt, für ganz viele Unternehmen, die jetzt noch nach geförderten Fahrzeugen suchen und wissen irgendwie, diese Fördermöglichkeit gibt's nicht mehr. Die Mietraten unserer Fahrzeuge in der aktuellen Flotte, die sind gefördert und das bleibt auch so bestehen.
Okay.
Grundsätzlich gibt es, auch wenn es diese Anschaffungskostenförderung nicht mehr gibt, ganz viele andere Elemente, die trotzdem helfen, die TCO insgesamt runterzubringen. Ein ganz wichtiger Punkt da ist die Mauteinsparung der Fahrzeuge. Die Fahrzeuge sind im Betrieb mautbefreit und die Fahrzeuge sind auch perspektivisch unabhängig von der CO2-Besteuerung. Also Fahrzeuge sind CO2-frei im Betrieb. Das heißt, da habe ich auch nochmal Vorteile. Nichtsdestotrotz, langfristig wird das Ganze nur wirtschaftlich, wenn sowohl die Produktionskapazitäten für die Fahrzeuge hochgeschraubt werden, als auch für den grünen Wasserstoff und man dann quasi in Skalen und in Mengen kommt, die das Ganze wirtschaftlich machen. Und wir sind überzeugt, dass das Wichtigste, um so einen Hochlauf anzustoßen, ist erstmal nachzuweisen, dass die Technologie funktioniert. Und
da seid ihr auf dem besten Weg.
Genau, sind wir jetzt einen ganz wichtigen Schritt gegangen und haben ganz wichtige Erkenntnisse gebracht, um zu zeigen, okay, die Fahrzeuge, die funktionieren in der Praxis, die Technologie trägt und die Nachfrage nach den Fahrzeugen ist vor allem da. Und ja, wir versuchen damit einen Beitrag zu leisten, um dann den Markthochlauf Stück für Stück voranzubringen und das Ganze dann auch irgendwann ohne Förderung tragfähig zu machen.
Das wünschen wir uns alle. Aber mega, mega spannend. Und ich finde, ihr macht da einen sehr, sehr wichtigen Beitrag. Und finde ich super spannend, dass ihr das gestartet habt, dass es so niedrigschwellig für viele Unternehmen ist, das auszuprobieren, dass es aus so einer überraschenden Quelle wie DEVK kommt, ist für mich auch eine Überraschung. Und die Erfahrung, dass es alles so positiv aufgenommen wird, finde ich mega spannend. Sollten wir auf jeden Fall weiter verfolgen. Ich kann mir vorstellen, dass du nochmal, keine Ahnung, wenn es nochmal also einen neuen Meilenstein zu erreichen gibt, wenn es neue Förderung gibt, wenn noch mehr Förderung gekappt wird, wenn neue Fahrzeuge kommen, wenn das Tankstellennetzwerk flächendeckend zur Verfügung steht, dann müssen wir uns auf jeden Fall nochmal kurz schließen und dann ein kurzes Update bekommen von dir. Sarah, ich danke dir schon mal für dieses tolle Gespräch. Schön, dass du dabei warst. Mega, mega spannend. Und ich hoffe, der eine oder andere wird sich mal eure Flotte anschauen und vielleicht wird dann die Schlange der Interessenten noch größer, als sie ohnehin schon ist. Würde mich freuen.
Sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke für das Gespräch.
So, das war der BVL-Podcast mit Sarah Schiffer von Highlane. Wenn ihr Interesse habt, mit Wasserstoff-LKWs in eurer Flotte zu experimentieren, dann pingt Sarah doch einfach mal an. Einen Link findet ihr in den Shownotes. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.